Mina Hehn feierte am 13.02. ihren 109. Geburtstag, wie das ZDF berichtet. Sie lebt heute in Stuttgart und hat unlängst eine Corona-Infektion überstanden. Dabei lebte sie bereits, als die spanische Grippe grassierte. Herzlichen Glückwunsch, Frau Hehn, und alles Gute hier von uns. Ich habe das mal hochgerechnet, Markus, wenn wir zwei auch 109 Jahre alt werden und wir jedes Jahr mindestens 12 Podcast-Folgen aufnehmen, dann kommen wir im Jahr 2087 auf satte 809 Folgen.
Ich wäre schon froh, wenn wir auf 800 Zuhörer kommen würden.
Ja, wir müssen fleißig darauf hinarbeiten. Deswegen hier und heute Folge 29 von 809 von Wie und Elaine, dem musikalischen Zeitreise-Podcast. Herzlich willkommen.
Wir müssen aufpassen, dass uns die Hörer nicht wegsterben, ne?
Ja.
Wenig.
Frau Hehn lebt ja noch. Der geht's ja blendend. Die hat nicht nur die spanische Grippe, sondern auch Corona überstanden.
Also, okay, schicken wir der mal einen Link zu unserem Podcast.
Das wäre was. Die könnte auch
vielleicht
mal
übersteht
hier
sie das ja auch noch.
Oh. Eieiei.
Ist leider verstorben nach Genuss des Podcasts.
Nein, Frau Hehn wird noch weitere 109 Jahre leben. Wie geht's dir?
Mir geht's so lala, würde ich sagen.
Was ist los?
Wir haben ja im Moment dieses Sturmtief, ne?
Ja, stimmt. Ja.
Und ich glaube, das hat da ein bisschen mit zu tun, dass die Hoch- und Tiefdruckgebiete sich so stark abwechseln, dass man dann irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen kriegt.
Ach, aber ansonsten. Wetterfühligkeit, ja?
Ja. Du, ich muss hier gerade mal meinen Mikrofonarm justieren, sonst geht das immer tiefer. Moment. So, ja. Ja, wie geht's dir denn?
Ach ja, ganz gut soweit.
Also auch nicht.
Nee, auch nicht besonders gut, nein. Nee, alles in Ordnung. Nee, irgendwie so dieses 109 Jahre alt werden, das hat mich jetzt auch ein bisschen mitgenommen. Ist das erstrebenswert? Wir haben lange keinen Deep Talk mehr gehabt, oder?
Oh.
Will man das? 109?
Ich finde, es ist schwer, das zu beantworten, denn es kommt ja darauf an, wann man diese Frage stellt, wie alt derjenige gerade ist. Mhm. Bestes Beispiel, meine Mutter ist jetzt über 70, mhm, und hat mir erzählt, als sie jetzt zum Beispiel 30 war, waren 70-Jährige furchtbar alte Leute. Für sie konnte sich gar nicht vorstellen, so alt zu sein. Ne? Und jetzt ist sie aber, sieht sie das natürlich anders. Dann macht man diese Latte, die liegt dann immer höher, weißt du?
Na klar.
Dann sind plötzlich 90-Jährige erst alte Leute oder so.
Und wenn du 90 bist, dann denkst du, hey, 109 ist doch ein gutes Ziel.
Ja, so ungefähr. Und wer weiß, was sie denkt, ne?
Ich habe ein Foto von ihr gesehen, die sah total fit aus. Also die wirkte jetzt sehr fröhlich und heiter.
Ja, die Leute werden ja auch scheinbar immer älter, wegen der Medizin und allem.
Ja.
Wie erstrebenswert das ist, im Silicon Valley wird ja da auch mit Hochdruck dran geforscht, an der Unsterblichkeit sozusagen.
Ja, habe ich gesehen.
Ist das große Thema. Und das funktioniert wohl sogar schon, nur mit der Begleiterscheinung, dass man davon Krebs kriegt oder so.
Aber was stört einen der alte Körper, wenn man einen neuen kriegen kann? Ich weiß nicht. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man... Nee, auch das ist Science Fiction. Ich streich das jetzt wieder. Ich glaube da nicht dran. Also Verjüngung, ja, man kann das sicherlich verlängern. Man kann vor allem an der Gesundheit arbeiten. Also dass man lange gesund ist in der Zeit, die man hat. Mhm. Ich glaube eher, dass man vielleicht mal irgendwann eine Möglichkeit findet, so Gedanken oder Entscheidungsmuster aus Menschen zu extrahieren und das irgendwie zu konservieren. Dass also dieser Teil des Menschen übrig bleibt. Aber das ist ja dann trotzdem nicht der Mensch, sondern das ist einfach irgendein Aggregat.
Ich finde das irgendwie auch ganz interessant, weil man redet davon, er ist unsterblich. Also wenn du dir vorstellst, Jeff Bezos hat genug Geld, die Technologie ist da.
Ja.
Er macht das, seine Zellen sind wieder wie von einem 20-Jährigen, keine Ahnung. Aber er kann ja immer noch erschossen werden zum Beispiel.
Ja.
Also er ist ja nicht wirklich unsterblich, also nur was das Altern dann angeht. Ne? Aber du kannst ja immer noch, so wie Elben zum Beispiel, ne, im Herr der Ringe, die werden ja auch furchtbar alt. Aber die können natürlich auch sterben durch Fremdeinwirkungen, sage ich mal.
Also generell das Konzept der Unsterblichkeit ist, glaube ich, einfach nur ein Ausdruck einer unfassbaren Angst loszulassen und einer großen Verlustangst. Ich glaube, dass man die Zeit besser nutzt, sich damit zu beschäftigen, dass man endlich ist und dass die eigene Zeit auch ein Ende hat und dann das Beste aus der Zeit zu machen, die man dann hat.
Ja. Ich glaube, das kommt auch zwangsläufig, wenn man so dem Ende seines Lebens entgegengeht. Einer natürlichen Art, meine ich jetzt. Ne?
Ja.
Dass man, ich meine, man wird langsamer, man sieht schlechter, man hört schlechter. Also man ist gezwungen, sich auf sich selbst zu fokussieren oder konzentrieren. Mhm. Also du kannst gar nicht ewig von dem weglaufen, was du bist. Also das wird gezwungenermaßen praktisch kommen. Und dann sollte man, glaube ich, auch im Reinen mit sich sein. Und dann ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer zu gehen.
Ich denke auch. Guck mal, haben wir doch ein sehr leichtes, lockeres Thema zum Auftakt des Podcasts gewählt. Schön, freut mich. Super Bowl, Markus, lief letztes Wochenende. Das ist ja das größte Sport-Einzelereignis der Welt. Und ich habe so echt überhaupt gar kein Interesse daran gehabt.
Ja, das ist das größte Sportereignis für Amerikaner.
Ja, jein, also, jein.
Der Rest der Welt ist da, glaube ich, nicht so. So dabei.
Also da gucken ganz viele Leute zu, auch hier in Deutschland nimmt das Oberhand. Also das neulich war ich beim Bäcker und da gab es Super Bowl-Brötchen. Die hatten die Form von einem American Football.
Ach, wirklich?
Ja.
Oh, das war mir neu. Nee, ich habe das hier noch nicht so stark mitbekommen. Auch wo das übertragen wird oder so. Wahrscheinlich, weil es dann zu komischen Uhrzeiten läuft.
Ja, das war in der Nacht von Sonntag auf Montag. Lief wirklich nachts bis 3-4 Uhr oder so.
Was ich mir allerdings angesehen habe und auch öfter nachträglich dann ansehe, ist dieses Halbzeit-Event.
Da waren jetzt Eminem und ich glaube 50 Cent und
Dr. Dre halt.
Dr. Dre, ja, genau.
Der Songwriter von, glaube ich, von vielen dieser Songs, die da in einem Medley dann liefen.
Ja, ich habe es nicht gesehen.
Also das war natürlich, ja, das habe ich gesehen. Das war natürlich super gemacht, super bombastisch, toll für die Leute, weil Eminem ja, der hat sich ja eigentlich auch zurückgezogen, ne? Vom Musikmachen und der wurde dann ja praktisch da mal wieder auf die Bühne gestellt und hat ja auch diesen umstrittenen Kniefall gemacht. Du weißt, Black Lives Matter,
ja.
Der ihm wohl vor der Show, so sagt man, verboten wurde. Weiß man ja auch nicht, ob das dann auch wieder nur dazu dient, um mehr Aufmerksamkeit zu erreichen oder so. Hat er jedenfalls gemacht am Ende seines Auftritts. Naja, so skandalös fand ich das jetzt alles nicht. Aber das ist natürlich immer spannend. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war. Das habe ich mir auch angeguckt. Das war mit Shakira und J-Lo, glaube ich. Also das sind schon bombastische Events, ja, die sie da auffahren.
Das ist richtig. Und es kam in der Halbzeitwerbung auch ein Spot, ich glaube von Mattel war es. Und da kam auch He-Man und Skeletor drin vor. Von den Masters.
Für jeden was dabei.
Für jeden was dabei. Aber das Stadion, das war dieses Jahr in der Nähe von Los Angeles in Inglewood, das SoFi oder SoFi, weiß nicht, wie man das ausspricht, Stadion. Und das ist tatsächlich eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt von der Mattel Firmenzentrale. Das ist in El Segundo, da war ich mal, habe mir das mal angeschaut. Das ist übrigens ganz spannend, wenn du, wir kommen jetzt ein bisschen weg vom Thema, ist aber auch, glaube ich, nicht schlecht. Wenn du bei Mattel, wenn du das eingibst bei Google, El Segundo heißt der Ort, das ist in der Nähe vom Flughafen LAX und von oben sieht man dann die Rasenfläche, wo das riesige Mattel-Logo von diesem Spielzeughersteller, ja, von dem Satelliten erfasst wird. Also du siehst quasi eine Werbefläche, wo groß Mattel steht. Und das ist halt ein großes Rasenfeld. Und als ich einmal da war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wollte ich halt ganz gerne in den Shop, um mal zu gucken, was die da so für neue Masters-Figuren haben. Mhm. Da hatten die gerade Firmenfest. Die haben dann ein richtig großes Firmen-Event gehabt mit Familie dabei, mit vielen Sport-Events und ganz viel Unterhaltung, einer Band. Und das war echt toll. Und in dem Firmengebäude haben die sogar noch ein Fitnesscenter. Die scheinen da doch einiges zu tun für ihre Mitarbeiter. Macht einen guten Eindruck.
Super, schön. Ja. Du, ich muss mir mal ganz kurz meinen Tee holen. Ich hatte mir den schon aufgegossen.
Was hast du
nur vergessen, diesmal, die Tasse zu.
Diesmal für einen Tee?
Der heißt Flower Power. Das ist so Kappa-Tee. Weißt du, kennst du die Firma? Kappa?
Ja.
Also relativ natürliche Tees sind das. Ein Früchtetee. Das war, ich hole den mal eben.
Ja. Dann kann ich ja mal währenddessen erzählen, was ich hier trinke. Ich trinke einen Granatapfelsaft. Finde ich ganz toll, dass es den jetzt für relativ günstiges Geld bei diversen Discountern so gibt. Ich finde den total unterschätzt. Der hat sowas Eisenartiges irgendwie und ist recht süß, aber hat auch eine gewisse Säure. Und eine Würze, finde ich, hat er auch. Ah, da
die
bist
Würze,
du ja.
Die Würze hieß doch auch mal eine Folge von uns.
Ja, genau. Weißt du noch, was das war, die Würze?
Nein, ich wusste gar nicht mehr, worum es geht.
Das war, dass du? Die, ja, dass die Kokainbauern Pipi machen auf. Auf
ach das ja, das Kokain. Ist eine gute Geschichte. Das war ja praktisch der Vorläufer vom Quiz, ne?
Eigentlich war das der Vorläufer vom Quiz, genau. Ja, aber man kann ja nicht immer ein Quiz haben, ne?
Nein, aber heute kann man eins haben.
Wow!
Mitgezockt und mitgeraten. Hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das Quiz.
Was hast du gesagt? Trinkst du Granatapfelsaft?
Granatapfelsaft, genau, als du gerade nicht da warst, ja.
Mein Quiz handelt davon, was hat die meisten Kalorien?
Oh, ist das gut. Das passt ja.
Ja, das ist sehr gut, das passt jetzt sogar. Und dann fangen wir jetzt direkt mal mit Flüssigkeiten an, okay?
Apfelsaft.
Ich lese dir 5 Flüssigkeiten vor und du musst mir die sagen, die davon am meisten Kalorien hat.
Okay.
Cola.
Mhm.
Traubensaft,
mhm.
Karottensaft,
mhm.
Milch, 3,5%ige Milch.
Das ist Vollmilch, ne?
Ja, das ist die, also ja. Der höchste Prozentsatz, den es ja. gibt. Also nicht fettreduzierte Milch. Und 5. Red Bull.
Okay. Das sind unterschiedliche Flüssigkeiten. Es gibt da Flüssigkeiten, die haben auch einen festen Bestandteil und sowas wie Ballaststoffe mit drin. So Karottensaft müssen, glaube ich, auch Ballaststoffe drin sein. Das heißt, das verhält sich ein bisschen anders als die Erfrischungsgetränke hierbei. Also man muss ja immer auf 100 Milliliter gehen.
Ja, ja.
Ne? Ist es, ja. Bei Milch müsste, oh, Vollmilch hat um die 70 Kalorien pro 100, würde ich jetzt schätzen. Eine Coke hat ein Glas, glaube ich, so 150 Kalorien, wären runtergerechnet wahrscheinlich so 55, 60 Kalorien, würde ich tippen. Also weniger als Milch. Der Traubensaft ist sehr zuckerhaltig, würde ich mal so auf 70 bis 80 Kalorien tippen. Ich könnte jetzt natürlich hier maschinen auf den Granatapfelsaft. Ah, der hat 56. Oh, könnte ich schief liegen mit dem Traubensaft, weiß ich nicht. Naja. Was war das andere? Red Bull bringe ich so in die Schiene von Coca-Cola. Also auch um die zwischen 50 und 60 würde ich tippen. Was war das andere noch? Karottensaft.
Karottensaft.
Ist der mit Honig gesüßt oder ist der einfach so?
Nein.
Einfach so. Aber ja. Um Flüssigkeit aus Karotten rauszubekommen, braucht man viele Karotten.
Mhm.
Ich glaube, so ein Päckchen Karottensaft hat 160 Kalorien. Aber wie viel ist das auf 100? Durch 3...
Oh, klingt, ja. Als ob du googelst.
Nee. Ich überlege gerade.
Mach mal Video. Video an.
Ich schwöre dir, ich habe die Hände hinter dem Rücken.
Nee, ist okay.
Ich sage jetzt... Die meisten Kalorien hat die Milch.
Ja, die Milch ist streng genommen ja auch kein Getränk, sondern ein Lebensmittel, ne?
Ja.
War insofern ein bisschen falsch, die zu den Getränken zu packen. Die Milch ist auf dem 2. Platz.
Ah, okay.
Ganz knapp tatsächlich. Platz 1 ist der Traubensaft.
Traubensaft,
Mit 68 Kalorien.
Da lag ich nicht so weit weg, okay.
Nee, du lagst sehr gut. Ich kann ja mal eben sagen, Cola, also das war die BMI-Seite oder sowas.
Ah ja, okay.
Wo ich das nachgeschaut habe. Cola hat 48 Kalorien pro 100.
Ach, guck an.
Aha. Traubensaft 68, Karottensaft 25, also am wenigsten.
Ach doch, so weh. Oh, da habe ich voll falsch gelegen.
Ja, Karotten sind ja extrem süß, ne? Auch, ja. Aber gut. Die Milch hat 64, also fast so viel wie der Traubensaft, also auch relativ viel. Und Red Bull 45, wow. Sogar noch leicht unter Cola.
Ja. Ja, man neigt dazu, sofort zu sagen, ja, Cola natürlich.
Ja, klar. Das weiß man ja heutzutage, dass es nicht so ist. Ne? Also, dass Säfte ja tatsächlich Da gab es auch andere Säfte noch. Die sind auch gar nicht so weit voneinander entfernt alle. Ich glaube, Traube ist nochmal besonders zuckerhaltig, fruchtzuckerhaltig. Ne? Ja, du hast jetzt noch eine Chance, denn ich habe noch eine zweite Frage.
Und
du,
ich
finde es so geil, wie du darauf stehst, immer auf dieses Quiz. Du willst gar nicht, dass es endet irgendwie.
Nee, bitte mehr davon.
Es geht auch wieder darum, was die meisten Kalorien hat, aber diesmal sind es keine Flüssigkeiten.
Aha.
Ich lese es dir vor. Cashewnüsse, Kürbiskerne, Walnüsse, Maronen und Avocado.
Okay. Erstmal die Frage, Maronen sind gekochte Maronen?
Ja, servierfertige Maronen.
Okay. Weil es ja auch die ungekochten gibt, die haben dann ein anderes Gewicht. Und dann wäre der Kaloriengehalt pro 100 Gramm anders.
Du, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, was das war?
Mensch, so kann ich hier nicht arbeiten.
Es ist, sind servierfertige, ungezuckerte
Maronen. Das werden dann die in der eingeschweißten Tüte sein, die schon gekocht sind und geschält. Gut, du hast jetzt unterschiedliche Lebensmittel. Avocado als die Ölfrucht enthält natürlich relativ viel Fett. Braucht auch unheimlich lange zum Wachsen und macht ganze Gegenden in Peru kaputt, die Zucht der Frucht, aber das nur mal nebenbei. Die Kerne sind natürlich Saaten. Also so eine Cashew ist allerdings keine Nuss, sondern das ist ja eine Blütenstaude oder so, glaube ich. Da ist auch viel Öl drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine Saat, wie der Sonnenblumenkern mehr Fett hat pro 100. Also würde ich den Sonnenblumenkern vor die Cashewnuss setzen.
Kürbiskern.
Oh. Ach, Kürbiskern, Entschuldigung. Ja, der Kürbiskern. Kürbiskern hat weniger als Sonnenblume, würde ich jetzt vermuten. Die Walnuss.
Kann ich mal eben nachgucken. Der ist zwar nicht im Quiz, aber so für meinen eigenen...
Walnuss, Avocado und die Maronen, die stechen so da raus, die haben ja auch Zucker, also nicht nur Fett, die anderen, die Saaten bestehen hauptsächlich aus Fett, was sie halt sehr kalorisch macht, Maronen haben auch Zucker.
Sonnenblumenkerne, kann ich dir sagen, haben weniger als Kürbiskerne.
Okay, auch, ja, guck mal. Dann sage ich jetzt, die meisten Kalorien pro 100 Gramm haben die Kürbiskerne.
Damit hast du wieder den zweiten Rang. Leider.
Mensch, der zweite Rang ist heute irgendwie der Titel der Folge.
Ja, die Walnüsse führen tatsächlich mit 678 Kalorien.
Oh Gott.
Laut BMI. Ich habe eine Packung da liegen, die hat sogar über 700, obwohl da auch nichts anderes drin ist. Aber ich habe jetzt die Angaben alle von einer Seite genommen, damit der Vergleich irgendwie am fairsten ist. Also sie hätten sogar noch mehr laut meiner Packung, die ich da hatte.
Ja.
Am wenigsten haben die Maronen tatsächlich. Aha. Ich bin da relativ spät drauf gekommen, ehrlich gesagt, diese Esskastanien zu essen. Hab's einfach nicht gemacht, keine Ahnung, sind auch ziemlich teuer, glaube ich. Aber die haben halt 213 Kalorien pro 100 und das ist ja schon ein Drittel nur von Walnüssen. Ne? Die Avocado hat 228.
Ist auch viel.
Also auch nicht so viel.
Ja, ich finde schon viel. Also wenn du überlegst, man isst das ja mit dem Gedanken, es ist Gemüse oder so. Ne? Es ist was Gesundes. Aber es hat massig Kalorien dann dafür.
Es ist wirklich viel, ja. Die Cashewkerne oder Nüsse haben 575 Kalorien, also etwa 100 weniger als Walnüsse. Und die Kürbiskerne haben 654, also auch fast so viel wie Walnüsse. Ja, so ist das. Aufpassen, was man isst, ne? Lieber mal zu den Maronen greifen.
Dann wird man auch 109 Jahre alt.
Quiz.
Danke für das Quiz, fand ich super.
Gerne.
Und wir kommen ja gerade vom Super Bowl aus Kalifornien und wir bleiben in Kalifornien. Ich habe einen Abgesang der Woche, Markus.
Der Abgesang der Woche.
Sag mal, erinnerst du dich noch an Ghostbusters 1 und 2 oder an den Film Twins mit Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger, Kindergartenkopf.
Ja, tue ich.
Ja, hast du mitbekommen, dass Ivan Reitman gestorben ist, der Regisseur?
Der Regisseur von Ghostbusters, ja, das habe ich gelesen.
Ja. Der hat echt unheimlich viel so für die 80er, 90er Jahre Kinder, so die da so groß geworden sind, gemacht, finde ich. Also was der so alles angestoßen hat an Trends und ja, an Marken letztlich auch. Ich fand die Filme unheimlich gut. Ich habe mal geschaut, der wurde 1946 geboren in der Tschechoslowakei, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, aber die Eltern sind dann trotzdem geflohen nach Kanada. Da hat er dann die Chance gehabt zu studieren und hat bei einem Fernsehsender in Toronto so eine Arbeitsstelle bekommen. Er hat da nicht ganz so lange gearbeitet, aber er konnte dann in Kanada halt seinen ersten Film auch vorbereiten. Der kam 78 raus, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Und tatsächlich ist Reitman derjenige, der Bill Murray ins Filmgeschäft reingeholt hat.
Echt?
Ja, ja. Der hatte vorher der hat auf der Bühne gestanden, aber hatte keine Leinwand. Titelrollen zumindest. Also der hat in einem Film mal mitgespielt und Reitman hat Bill Murray gesehen und wollte ihn unbedingt haben. Er hat dann in seinem Film öfter mal die Hauptrolle gespielt und eigentlich sollten die Ghostbusters, was ja dann der große Durchbruch für beide irgendwie war, sollte ja von ganz anderen Leuten gespielt werden. John Belushi war da gedacht und Eddie Murphy sollte den dritten Ghostbuster spielen. Und am Ende waren es dann 4 Ghostbuster, weil der andere Drehbuchautor auch noch mitspielen wollte. Naja, und Bill Murray war eher so ein Risikokandidat, den Reitman da mit reingeholt hat, weil Murray sich irgendwie nichts wirklich hat sagen lassen und nicht so richtig nach Drehbuch vorgegangen ist. Der hat auch ganz viele improvisierte Sachen mit reingebracht, aber am Ende war das halt ein echter Erfolgsgarant. Und diese Entscheidung von Reitman, auch mal auf Risiko zu gehen, war da echt total goldrichtig.
Sag mal, kommt jetzt nicht ein neuer Ghostbusters-Film auch raus?
Genau, und der ist von Ivan Reitmans Sohn produziert und geschrieben, Ghostbusters Legacy. Und das ist eigentlich der direkte Nachfolger von Ghostbusters 1 und Ghostbusters 2.
Ich war kein riesiger Fan davon. Also Kind ist es natürlich schon toll irgendwie. Und ich hatte auch als Kaufspiel ein C64 Ghostbusters-Spiel.
Oh, he slimed me.
Das Einzige, was ich mir gekauft habe, ich kam aber überhaupt nicht weiter. Man musste sich einfach so abseilen in so einem Brunnen. Ich habe das einfach nicht geschafft. Ich habe bis heute, habe ich keine Ahnung. Also ich habe nichts von dem Spiel gehabt, bin immer gescheitert.
Ich weiß nicht, ob es da mehrere gab, aber es gab ein Ghostbusters-Spiel auf dem Commodore 64. Da war auch Sprachausgabe drin, also das Ghostbusters. Das war ja sehr unüblich damals, Sprachausgabe auf so einer kleinen Brotkiste da zu haben. Der Bill Murray-Charakter sagte, he slimed me, auch mit Sprachausgabe, war total krass. Und man musste dann mit dem Auto durch die Stadt fahren. Aber den Brunnen runter?
Ich glaube, es gab mehrere Spiele.
Wahrscheinlich, ne?
Vielleicht mag ich es deshalb nicht so.
Kann
das
sein.
War ja viel Geld, das man damals ausgeben musste, ne? Für
Spiele, meinst du?
Für echte Spiele, also Originalspiele. Ja. Man hat ja auch null Bewusstsein dafür, dass Raubkopien strafbar sind.
Ja,
ne?
Das stimmt. Das war damals.
Also man hat wirklich
krass.
Kein Bewusstsein gehabt. Das war wirklich nicht böse gemeint. Ne?
Nee.
Konnte nicht so weit denken, dass Leute damit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen oder sonst was.
Ja.
Ne?
Ja.
Man dachte, es steht einem halt einfach alles zur Verfügung. Das Copyright-Recht ist ja bis 1983 auch total uneindeutig. Ich glaube, alles davor ist so gesehen Public Domain. Ne?
Ja, es gibt Abandonware für Spiele, ich glaube, so bis Ende der 80er. Da gibt es ganze Seiten von. Du kannst dann die Spiele einfach runterladen und kostenfrei spielen. Also bis auf die Titel, die damals schon bewusst geschützt wurden.
Man kannte sich auch noch nicht so aus damit, ne?
Nee.
Mit dieser Rechtsgeschichte.
Nein. Klare Folge davon war, dass Kinder dieser Generation jetzt eher mit Cartridges arbeiten, ne? oder gearbeitet haben. Heute holst du dir deinen Downloadable Content. Damit wird ja Geld gemacht. Und das kannst du nicht kopieren oder dir illegal beschaffen. Das geht einfach nicht. Ja, die Studios haben da schon ihre Wege gefunden. Aber ich habe damals, Stichwort Ghostbusters, das war ja alles noch auf VHS, wenn du das dir kaufen wolltest als Video, VHS oder, weiß nicht, Betamax oder Video 2000, aber so der Hauptvertriebsweg war VHS. Und die hatten beim Realmarkt damals, der hieß da auch noch anders, so eine Kauf-Videokassette von Ghostbusters 1. Ich wollte das unbedingt im Original haben, weil ich den Film so toll fand. Und die kostete 99 Mark.
Boah, das war ja damals... Richtig viel Geld.
Ne? Ey, wo soll ich denn so viel Geld herbekommen? Wo soll ich das Geld herkriegen, 99 Mark, um mir einen Film zu kaufen?
Mhm.
Ja, geht doch nicht.
Ich frag mich übrigens heute noch, wie das funktioniert hat, auf VHS einen Kopierschutz einfach zu machen, dass du es konntest es abspielen.
Ah ja,
aber so, nicht kopieren. Sobald du es auf ein anderes Gerät kopieren wolltest, war das Bild ja total komisch irgendwie, ne? Also wie funktioniert das komplett analog? Ist auch interessant. Auch ein interessanter Deep Talk für eine andere Folge.
Für einen anderen Podcast vielleicht.
Für Schrauber, Öler.
Ja. Ja, magst du die Ghostbusters Musik oder kennst du dich da gar nicht aus?
Ja, natürlich, kennt glaube ich jeder. Ist das nicht auch absolut geklaut von irgendeinem anderen Lied?
Ja, ja, also von Ray Parker Jr., dieses, das ist ziemlich geklaut. Ich würde ganz gerne mit auf die W und Elaine Playlist den Main-Title von Ghostbusters nehmen, von Elmer Bernstein, denn da gibt es ein instrumentales Hauptstück. Das wird auch zwischendurch gespielt in dem Film. Das ist ein bisschen jazzig, ist total angenehm zu hören, hat auch diesen Humor des Films drin in der Melodie. Mhm. Das nehme ich gerne mal mit drauf, weil das andere kennt eh jeder und es ist ziemlich geklaut von Ray Parker Jr.
Ja.
Gut, das war der Abgesang der Woche. Ivan Reitman, am 12.02. verstorben.
In nomine Patris, der Abgesang der Woche.
Ja, hallo, hier Nico vom Podcast Wir und Elaine.
Schalte den Verstärker ein, Kollege.
Hallo, wer spricht denn da?
Zuschauerfrage!
Ja, ganz besonders toll für uns ist ja immer, wenn Zuschauerfragen eintreffen.
Mhm.
Und dieser Woche haben wir sogar zwei.
Ja.
Für euch und für uns. Also müssen wir nochmal Themen nachbesprechen. Einmal die gute Alina, die ja hier auch schon zu Gast war.
Was stimmt nicht mit dir?
Schreibt zu unserem Thema Leichenstapeln zum letzten Podcast. Mhm. Es gibt übrigens im Internet Listen für die On-Screen-Kill-Counts von Schauspielern.
Ah, ja.
Hier ist eine von 2017. Dann hat sie uns einen Link geschickt. Aha. Diese Liste geht nach individuellen Kills, also das, wonach du im Podcast suchtest. Und dann schreibt sie noch weiter, Nikos Empörung über John Wick konnte ich nicht nachvollziehen. Da sind die Kampfszenen zwar in den Fokus gerückt, aber so viele sterben da gar nicht verglichen mit anderen Actionfilmen. Und auch viel weniger grafisch als zum Beispiel bei Tarantino.
Ja, ja, gebe ich der Alina zum Teil recht. Es gibt ja echt schlimme Filme und Serien, wo ganz massive Gewalt ausgeübt wird. Ich könnte dir den Hals dafür rumdrehen, Markus, dass du mir diese Szene aus Walking Dead gezeigt hast. Ich krieg die nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich wollte das nicht sehen und ich krieg's jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Oh. Ja, tatsächlich gibt es auch schlimmere Sachen, ne? Aber es muss jetzt nicht noch schlimmer werden, um es nicht zu mögen.
So, ist ja auch eigenes Empfinden.
Ja, na klar.
Wenn du sagst, also ich fand die total unnötig und rein auf Brutalität aus.
Ja, ja, total.
Und jemand anders sieht das vielleicht anders, ne? Der sieht da irgendwie.
Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ich komme aus einer Zeit, wo Filme noch angedeutet haben. Ich habe jetzt neulich den aktuellen Scream-Streifen im Kino gesehen. Und verglichen mit dem ersten Scream, den ich auch damals im Kino gesehen habe, wird hier echt dieser körperliche Schaden an dem jeweiligen Opfer ganz deutlich gezeigt. Also du siehst, wenn so ein Messer da irgendwo eindringt oder so. Und da kannst du nach dem Film kannst du auch Unfallchirurg werden, wenn du Bock hast irgendwie. Also ist wahrscheinlich nicht anders. Wenn ich überlege, so früher bei Hitchcock oder so, die mussten den Film Psycho doch sogar auf Schwarz-Weiß machen, weil sie Angst hatten, dass er auf dem Index landet, weil man Blut in der Badewanne sehen würde. Aber die Szene selbst zeigt ja noch nicht mal irgendwie einen Einstich von dem Messer in den Körper. Das ist alles im Kopf. Das passiert alles im Kopf des Zuschauers. Und heute, ja, da passiert nichts mehr im Kopf. Da siehst du das alles ganz explizit.
Mhm.
Ja, wollen wir mal in den Link reingucken? Wer hat denn die meisten Kills?
Da sind dann so Leute drin wie Charles Bronson.
Ah ja.
Mit 443, also durch alle Filme allerdings, die er gedreht hat. Jean-Claude Van Damme.
Ah, Jason Statham sehe ich auch gerade. Jason Statham hat in Summe 706 gehabt. Ja.
Ja, ich glaube, der Spitzenreiter war ein Darsteller aus asiatischen Filmen, die wir wahrscheinlich auch nicht so kennen, würde ich jetzt mal behaupten.
Stimmt.
Also Dolph Lundgren auf Platz 4 mit 919. Guck mal, was? 41 Kills as He-Man in Masters of the Universe? Das glaube ich aber nicht. Da ist doch keiner gestorben,
oder?
Ja,
doch. Da gibt es doch diese Stormtrooper-ähnlichen Schergen von Skeletor. Ah. Ja, das ist doch dann Kanonenfutter.
Stimmt. Also dritter Platz, Jet Li.
Kennt man ja auch.
1076. Dann Mila Jovovich auf Platz 2 mit...
Das hätte ich nicht gedacht.
1292. Resident Evil ist da, glaube ich, ganz oben. Und Jimmy Wang Yu, 2477 Kills. Das ist schon wirklich viel, ne?
Muss man erstmal schaffen, ne? Ja. Der hat in einem Film, was war das hier? 286 Tote in Invincible Sword. Keine Ahnung. Irgendein Eastern wahrscheinlich.
Ja, aber mein geliebter Sylvester Stallone ist übrigens auf Platz 7 mit 786 Kills da. Und es steht was über den John Rambo-Film. Alleine in dem, in which he racked up 252 Kills. Im vierten Rambo. Also, das ist schon. Und das sind ja auch keine Aliens oder irgendwas, ne? Die da getötet werden. Also, das ist,
nee. Ja. Oder Zombies oder so, ne?
Das ist schon eher so die Kategorie, die ich eigentlich meinte. So.
Ja, genau. Ja, Schwarzenegger ist auf Platz 5, ist also ein bisschen, oh Gott, sagt man da, ist ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob man das da sagen kann. Ist ein bisschen besser im Töten. Ja, das würde den Sly wahrscheinlich ein bisschen ärgern. Da gibt es ja auch so eine Rivalität. Der hat 829
Schwarzenegger. Ich glaube, die mögen sich, die beiden.
Kann auch sein, dass ich mich irre. Weiß ich nicht. Aber hier steht drin, and took down an entire small army on his own at the end of Commando.
Ja.
Bisschen übertrieben. Aber Commando kenne ich noch als Computerspiel auch, C64.
Du mochtest das, ne?
War das nicht auch auf dem Index oder ist es immer noch?
Ich habe das nicht gespielt, aber du hast mir davon erzählt.
Weil das so einen verdammt guten Soundtrack hatte. Warte mal, Commando C64. Rob Hubbard ist auch einer der C64-Soundtrack-Pioniere damals. Wahnsinnig guter Soundtrack.
Tust du in die Liste. Gibt es da auch so eine 8-Bit-Version oder wie man das schimpft, so eine SID-Version?
Ja, bestimmt. Bestimmt. Ich suche das mal raus. Ja, okay. Ja, danke, Alina. Super. Das ist mal wieder ein spannender Link. Übrigens, wer es nachlesen möchte, das haben wir jetzt vorgelesen von screenrant.com.
Ja, es gibt, glaube ich, noch eine Zuschauerfrage. Möchtest du die mal vortragen?
Wir haben von der Claudia noch eine Frage bekommen und jetzt ein harter Cut von Gewalt im Film hin zu Gewalt im Dschungel. Und Claudia schreibt, hallo ihr Lieben, es geht tatsächlich ums Dschungelcamp. Smiley. Zuschauerfrage, glaubt ihr wirklich, dass es da authentisch zugeht? Für mich läuft es eigentlich bisher unter absolutem Trash-TV und ich bekomme nur mit, was man außerhalb so hört und sieht. Und man sagt ja sowieso, das Allermeiste, was im Unterhaltungsprogramm geschieht, ist zumindest teilweise inszeniert. Gerade wenn es um solche Sendungen geht, bei denen Zuschauer mitentscheiden. Seht ihr das anders? Skeptischer Smiley? Übrigens, nein, ihr verliert mich deshalb nicht. Euer Podcast ist und bleibt super. Oh, Claudia, danke schön.
Ja, vielen Dank.
Ja, was denkst du, Markus?
Also ich denke, im Fall des Dschungels ist es nicht geskriptet. Es ist allerdings, wie es nachher zugeschnitten wird, da hatten wir ja, glaube ich, auch, hattest du letztes Mal drüber gesprochen.
Ja, genau.
Das soll ja die Charaktere so ein bisschen formen und Sachen zuspitzen. Und vielleicht stimmt es auch nicht immer die Reihenfolge, die zeitliche Reihenfolge, wann was gesagt wurde, wann wer auf was wie reagiert hat oder so. Aber ich glaube auf keinen Fall, dass es geskriptet ist. Das würden die, glaube ich, gar nicht durchhalten auf die Dauer. Vielleicht haben sich die einzelnen Kandidaten, die haben sich sicherlich vor ihrem Einzug Gedanken gemacht. Und dann und am dritten Tag zünde ich die und die Bombe. Und,
Genau so. Da gab es doch auch mal Paare oder Nicht-Paare, die halt einzeln reingegangen sind und sich vorher offenbar abgestimmt haben.
Ja, genau.
Dass sie da eine Liebesgeschichte erzählen wollen. Ich weiß nicht mehr, wer das war.
Ist ja trotzdem nicht vom Sender geskriptet dann, ne? Ist ja von denen praktisch, damit die weit kommen sozusagen.
Also natürlich sind die ganzen Prüfungen alle vorbereitet und wenn man erkennt, es gibt irgendwo einen Konflikt, dann wird der wahrscheinlich auch mit Maßnahmen unterstützt oder so. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt so an so bestimmte Soap-Formate oder so Reality-Soaps denke, also so bestimmt, oder hier diese Polizeisendungen,
oh.
Achtung, Kontrolle oder irgendwie sowas, da sind doch mehr geskriptete Sachen dabei als echte Fälle. Am Anfang gab es auch hier aus Köln mal so eine Serie, wo die Polizisten begleitet haben. Das fing doch an mit Toto und Harry.
Mhm.
Das ist genau wie bei den Gerichtssendungen, sind die irgendwann von der Realität abgewichen und haben einfach nur noch Skripts nachspielen lassen von den echten Richtern und Polizisten und so weiter.
Ja.
Aber du hast halt total gemerkt, das ist jetzt alles gespielt da.
Mhm.
So verhält sich auch kein Mensch, also von den Statisten jetzt da.
Ja, ist ein bisschen anderes Format, wenn man wirklich Tag und Nacht einfach in diesem Camp sitzt, ne? Also
ja.
Als wenn man jetzt eine Folge für irgendeine Serie oder so dreht. Also man kann es mit Gewissheit nicht sagen, aber ich denke mal nicht. Ich denke, das wäre viel zu aufwendig. Hast du das Finale eigentlich gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ne? Bist du zufrieden mit Philipp als Gewinner?
Ich habe den ein-, zweimal erlebt in Aktion. Da fand ich ihn jetzt moralisch nicht so gefestigt. Aber es muss ja wohl irgendwie noch was Positives passiert sein in der Zwischenzeit, dass man ihn als sehr sympathisch und würdig erachtet hat als Zuschauer.
Ich habe mich das tatsächlich...
Habe ich keine Meinung zu.
Ich habe mich das tatsächlich gefragt, warum er gewonnen hat, weil ich ihn super langweilig und unspannend eigentlich fand.
Ja.
Aber er hat halt alles gemacht, was er so als Aufgaben bekommen hat. Auch die Sachen, die ihm halt gar nicht lagen, wie diese S-Prüfung, hat er einfach durchgezogen. Ebenso wie nachher im Finale der Erik, nach dieser komischen Aktion, wo er nicht angetreten ist zum Spiel, damit die anderen nichts zu essen kriegen. Da hat er sich ja dann total gewandelt und alles versucht, um viele Punkte zu holen. Und war ein Teamplayer dann plötzlich. Der ist ja Zweiter geworden. Mhm. Manuel hätte ich es ehrlich gesagt auch gegönnt, weil der ja auch über seine Grenzen hinausgegangen ist und eigentlich auch nie groß irgendwie Theater gemacht hat, war sehr harmoniesuchend und hat nichts Schlechtes über irgendwen gesagt oder so. Es ist ja auch selten.
Ja, es ist ganz spannend so in dem Format, dass du halt für eine lange Zeit den Fokus auf die negativen Seiten der Leute hast und die dann auch befeuert werden, indem die Leute dann, weiß ich nicht, in Prüfungen kommen oder in andere Situationen gebracht werden. Also der Fokus auf das Fehlverhalten und am Ende wird dann quasi die Essenz daraus gezogen. Jetzt drehen wir das Ganze um und schauen an, wer ist denn jetzt wirklich vom Gefühl her ein positiver Mensch und hat die besten Vibes mitgebracht, die besten Entscheidungen getroffen. Mhm. Also das dreht sich dann irgendwann, ne?
Ich vermute, was der Manuel, was ihm das Genick gebrochen hat, ist bei dieser letzten Prüfung, da geht es ja darum, dass Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise für die Kandidaten gewonnen werden können für den letzten Tag, wenn es nur noch drei sind. Ne?
Mhm.
Er hat die Prüfung halt nicht geschafft und zwar aus dem Grund, weil er so Probleme mit Wasser hat und dem Gefühl zu ertrinken und da hat er natürlich genau die richtige Prüfung bekommen, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ich glaube, für den war das auf jeden Fall eine Sache, die seine Popularität enorm steigern konnte. Er wäre ja auch ohne Geld in den Dschungel gegangen, hat er gesagt. So als Einziger.
Ja, wir machen unsere Arbeit ja alle, ohne dass wir Geld brauchen.
Nee, aber danach kriegst du halt mehr wahrscheinlich. Ne? Also, es ist nämlich eine Promo-Maßnahme. Oder so.
Das ist eigentlich eine Promotion, genau. Also unser nächstes Album steht ja auch demnächst an. Von Elaine.
Ja, aber die Hanna, dann würde ich da reinschicken wollen.
Ja, ich würde auch nicht reingehen. Das muss dann schon die Hanna machen. Ich hoffe mal, dass sie es nicht hört. Aber dann überraschen wir sie halt. Und dann kann sie uns ja berichten, Claudia, die Aufgabe kommt ja von dir letztlich. Dann kann sie uns ja berichten, ob das geskriptet ist oder nicht.
Ja, wir schicken da einen Insider rein.
Und sorry, wir sind nicht schuld, ja. Also Claudia, so.
Ja, Claudia, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, wir haben die zufriedenstellend beantwortet. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt die an
podcast@elaine-music.de. Manchmal sage ich auch komm, das ist aber völlig egal, kommt beides an.
Ja, hallo, hier Nico vom Podcast Wir und Elaine.
Schalte den Verstärker ein, Kollege.
Hallo, wer spricht denn da?
Zuschauerfrage!
Ja, Ja, so viel haben wir jetzt in unserem musikalischen Zeitreise-Wohlfühl-Podcast ja noch gar nicht über Musik gesprochen. Und das sollten wir, glaube ich, nachholen.
Die Apokalypse-Insel.
Möchtest du anfangen, Nico? Was hast du denn mitgebracht diesmal?
Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar zieht mich irgendwie dieses Jahr ganz viel so in die Vergangenheit. Das hat nicht alleine mit dem Podcast zu tun. Ich habe nämlich aufräumen müssen, muss mich von Dingen trennen, die ich schon viel zu lange irgendwie horte und die viel zu viel Platz wegnehmen. Und eine dieser Dinge ist die Jukebox, würde man heute sagen, von meinen Großeltern. Und das ist eigentlich ein Schrank, also ein riesiges Sideboard. Es ist eine Musiktruhe, genau. Namentlich ein Grundig Volltransistor Konzertgerät 8064 Stereo. Und zwar aus dem Jahr 1969, dem Jahr der Mondlandung. Also das muss man sich so vorstellen, das ist wirklich so ein Sideboard aus Massivholz. Und da reingebaut sind zwei so Stereo-Lautsprecherboxen hinter so einem Bastgeflecht. Man sieht von außen nicht, dass es eine Musiktruhe ist. Man muss dann so Ebenen aufklappen. Es gibt eine obere Ebene, eine untere Ebene. Und da gibt es dann so Klappelemente. Dann fährt das Holz nach oben. Und darin sieht man dann in dem oberen Bereich so einen Plattenspieler links von Philips. Und rechts ist ein riesiges Transistorradio. Also mit Knöpfen so groß wie eine Untertasse. Da kann man dann Radio hören oder eben Schallplatten hören. Das hat recht viele Gebrauchsspuren und vielleicht finde ich noch einen Liebhaber, der mir das abkauft.
Ja.
Das Ding ist schwer, sage ich dir.
Ja, ja. Wir haben ja auch noch so ein Ding, also meine Eltern haben auch noch so eine Musiktruhe. Die ist ein bisschen vielleicht 5-6 Jahre jünger als eure, schätze ich mal. Und ich muss sagen, die hat einen super Klang, einen fantastischen Klang.
Ja, ich hab's auch angemacht. Ich habe dir ein Video geschickt. Ich habe den Stecker reingesteckt und auf UKW gestellt mit so einem Kipp-Knopf, also feste nach unten gedrückte Knopf. Und dann kam Roxette mit, ich glaube, The Look war es. Jedenfalls habe ich mich dann erinnert, als ich das Ding wieder mal angemacht habe, wie ich da als Kind davor gesessen habe und das was ganz Besonderes für mich war im Wohnzimmer meiner Großeltern. Und in der unteren Ebene, da hatten die halt ihre Schallplatten. Opa hatte da echt verdächtig viel Marschmusik auf Platte. War aber auch Elvis Presley mit dabei, Freddie Quinn. Und meine Oma hatte, glaube ich, so ein Crush, würde man heute sagen, auf Roger Whittaker. Da gab es ganz viele Roger Whittaker-Platten. Auch so eine Phipps Asmussen-Witze-Platte. Es war alles total spannend. Ich habe das alles durchgehört. Habe da wirklich Stunden verbracht vor diesem Gerät. Das Stück, das ich heute mitnehmen möchte auf die Apokalypse-Insel, habe ich da auch zum ersten Mal gehört. Und dann immer wieder gerne von James Last. James Last kennt man noch als ein Big Band Leader aus den 70ern. Der hat Orchestermusik gemacht, Instrumentalmusik. Man kennt den zum Beispiel aus TV Total. Da hat er diese Happy Music komponiert, die Stefan Raab da eingesetzt hat. Es gibt ganz vieles von James Last. Kill Bill, da wurde der Soundtrack erweitert um ein Stück von James Last, dieser Lonely Shepherd. Das ist auch von James Last. Wahnsinn. Der Mann hat eine Wahnsinnskreativität gehabt. Und das Stück, das ich jetzt heute mitnehmen möchte auf die Apokalypse-Insel, also unsere einsame Insel, auf die wir nur ein Lied mitnehmen dürfen, das ist Biscaya von James Last. Wenn du das hörst, kennst du es bestimmt. Der Name verrät einem jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Ist auch ein Instrumentaltrack von 1982. Und das sieht man meistens, wenn man Dokumentation mit irgendeinem maritimen Bezug hat. So mit Akkordeon im Hintergrund. Total bekannt. Ich liebe das Ding. Im Hintergrund gibt es noch ein paar Frauenchöre. Das besingt halt den Golf von Biscaya. Das ist so eine Meeresströmung zwischen Spanien und Frankreich. Ein sehr stürmisches Gebiet. Hörst dir bitte mal an. Du kennst es garantiert.
Schön.
Also wenn ich das höre, Kindheitsflashback, und dann sitze ich so in Gedanken immer noch vor dem Musikturm meiner Großeltern. Und das wird mir auch bleiben, selbst wenn die Truhe schon lange nicht mehr da sein wird.
Ja, sehr schön. Ich habe ja tatsächlich dieselben Erinnerungen, weil ich auch diese Musiktruhe hatte. Und man hat halt diese Platten in diesem Unterschrank davon gehabt durchgeschaut, die Eltern halt hatten.
Ja.
Und war dann teilweise fasziniert von den Covern. Und ich glaube, ich habe es schon auf die Playlist gepackt von den Bee Gees Tragedy, das kam nämlich auch aus dieser Truhe und Die hatte mein Onkel meinen Eltern gegeben, die Single. Die haben die sich nicht selber gekauft, weil er die irgendwie nicht mehr haben wollte oder sonst was. Und ich fand das Lied halt damals auch super.
Ja.
Und das ist auch so eine Truhen-Erfahrung, sag ich mal, die ich hatte. Also unsere steht auch noch im Haus auf jeden Fall. Aber das sind ja echt Brecher, ne, die Dinger. Ich weiß, ich bin gespannt, ob das jemand die abkaufen wird.
Es gibt einen Interessenten, aber bei eBay ist das halt immer so eine Glückssache, ob der Interessent dann auch wirklich dann zuschlägt oder nicht. Es ist auch gar nicht so wichtig. Also viel erwarte ich da nicht für. Aber ich fände es halt schade, das Ding auf den Sperrmüll zu bringen.
Ja, klar.
Das bringe ich irgendwie nicht übers Herz.
Mhm. Ja, verstehe ich sehr gut. Also eine Musiktruhen-Erfahrung habe ich jetzt nicht, sondern eher ein Radiosong habe ich mitgebracht. Das war vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich das im Radio gehört und dachte mir dann, was ist das? Also von vielen Jahren, da meine ich echt vor 20 Jahren oder so. Was ist das für ein Lied? Und es stellte sich heraus, Chicago, Hard to Say I'm Sorry.
Ah, habe ich neulich gehört.
Und das läuft ja öfter mal.
Ja. Ja.
Und das waren diese Zeiten mit Kazam und Napster oder was weiß ich. Habe ich mir das Stück oder wollte mir das Stück runterladen, illegal, weil ich dachte, mein Gott, ich kann ja nicht alles kaufen. Und du fandst das moralisch so schlimm und hattest so viel Angst, dass ich erwischt werde oder sonst was, dass du mir eine Best of Chicago CD gekauft hast.
Ich weiß noch, ja.
Wo das Lied drauf war. Dafür möchte ich dir nochmal danken. Da sind nämlich viele andere tolle Lieder auch noch drauf.
Sehr gerne, ja. Ich weiß das noch. Das war ein Geburtstagsgeschenk, ne?
Es war das zwischendurch? Also wirklich, als ich dir das gesagt habe, ja, wahrscheinlich fiel dann der Geburtstag irgendwie hin, aber du hättest mir wahrscheinlich auch so einfach geschenkt, nur damit ich diese Straftat nicht begehe. Also nochmal vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Zum Lied selbst hatte ich dann jetzt auch mal nachgeforscht. Geht es halt inhaltlich um die Situation eines Paares vor der Trennung. Mhm. Einer bittet dann dem anderen, ihm zu verzeihen. Also ein Paar trennt sich. Interessant war auf jeden Fall, dass bei dem Stück weitestgehend auf die Bandmitglieder verzichtet wurde. Es war nur der Sänger, der hat den Song zum Teil geschrieben und ein anderer Komponist. Da spielen zum Beispiel die Instrumente drei Leute von Toto auf dem Lied. Und das heißt, es ist nur der Chicago-Sänger da zu hören. Und der Sound war auch viel weniger soulig und jazzig als früher. Das war dann eher so eine 80er-Schnulz-Rock-Ballade. Also in die Richtung ging das ja stilistisch dann eher. Mhm. 1982 kam das raus. Finde ich, ist ein sehr schöner Titel, toll gesungen, tolle Harmonien und höre ich immer wieder gerne.
Ja, ich mag das auch. Das ist eine sehr, sehr tolle Auswahl.
Die Apokalypse-Insel.
Oh, Markus, wir müssen langsam mal ein Ende finden hier, sonst sind wir nachher wirklich 109 Jahre alt, aber eben schon am Ende der Folge hier.
Wenn du mit dem Schnitt fertig bist, bist du 109.
Ich bin wieder dran mit Schnitt, ja. Stimmt. Ah ja. Ah, ich habe noch ein schönes Zitat zum Ende, das ich einfach mal so stehen lassen will, damit es ein bisschen nachklingt. Und zwar von Bertolt Brecht. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
Ja, ist hervorragend. Und sehr wahr. Und somit tschüss und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao. Ihr seid ja immer noch da. Hier gibt es nichts mehr zu hören, außer einer Sache, die wir so langweilig fanden, dass wir sie rausgeschnitten haben. Aber wenn ihr wollt, bitte. Ich habe übrigens die Tage in der ARD-Mediathek ein bisschen rumgeguckt und da gibt es Schimanski-Tatort, so nachrestauriert. War das mal deine Welt?
Nee.
Hast du da früher mal geschaut?
Überhaupt
gar nicht. Gar
nicht so, okay. Fand ich furchtbar langweilig.
Ich war auch zu jung damals. Da wird auch Gewalt gezeigt und naja, ist immer nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich eher Anfängerniveau oder auch wirklich ARD-Niveau. Also ich habe mir Zahn um Zahn angeguckt, das ist einer so der beliebtesten Filme. 1988 ist der rausgekommen und da gibt es zum Beispiel so zwei Szenen, wo Kopfschüsse fallen. Oh. Und das ist dann so gemacht, du siehst Kameraschwenk aufs Opfer, dann Schnitt und du siehst den Schützen und schnitt wieder aufs Opfer und er hat einen roten Punkt auf der Stirn und fällt zusammen.
Ja, so wird das also damals so das gelöst. Da, ne?
Genau. Und dann sieht man sogar noch, ich meine, als heutiger Kinozuschauer weiß man, dass so ein Schuss in die Stirn etwas mit dem Kopf macht. Ohne jetzt zu explizit zu werden, aber in dem Tatort konnte man sehr gut sehen, dass der Hinterkopf des Opfers noch sehr, sehr intakt war. Alles nicht ganz so anatomisch korrekt,
also,
würde ich mal vermuten.
Heute, wenn man so einen Kopfschuss sieht und man sieht tatsächlich nur den Schuss und dann als nächster Schnitt, wie jemand am Boden liegt, dann weiß man, dass es rausgeschnitten wurde.
Ja, genau.
Weil es so
genau.
brutal war oder sonst was.
Das stimmt. Wow, Götz-George, ne? Damals, das sind ja alles so 80er-Schinken, so mit 80er-Romantik und Musik. Aber der George, das war eine Kante. Aber der hatte eine Szene so oberkörperfrei und du denkst, boah, 5 von 7 Tagen im Fitnessstudio oder was?
Ja.
Also nicht schlecht, alles unter diesem komischen Trenchcoat da verdeckt sonst oder unter dieser komischen Klüngeljacke. Musik, Klaus Lage Band in dem Film. Kennst du auch bestimmt, ne?
Ist das nicht Faust auf Faust?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.